Ganz liebe Grüße aus Lübeck und Diez, Limburg an der Lahn. Heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich sehr, dass ich heute einen ganz besonderen Gast bei mir habe, nämlich den Tobi Beck. Und Tobi Beck ist eine wundervolle Persönlichkeit, die ich selber schon einige Male erleben durfte. Und ja, eine besondere Persönlichkeit, die auch eine sehr interessante Geschichte hat. Du warst ja, bist mehrfach von der Schule geflogen, auch vom Kindergarten geflogen, hattest eine Lernschwäche und bist jetzt laut Focus einer der erfolgreichsten oder sogar der beste Speaker in Deutschland und hast einen Podcast, den Bewohnerfrei-Podcast, wo ich auch schon mal sein durfte, der 7 Millionen Downloads mittlerweile hat. Ich habe heute Morgen zu meiner Freundin gesagt, da will ich auch hinkommen. 7 Millionen Downloads, das ist mein Ziel.
In einem Tag, mein Lieber, nicht wie bei mir in Jahren.
Und dann hast du dieses jetzt ein tolles neues Buch rausgebracht, das Unbox Your Life, was schon in, ich glaube, in 15 Sprachen übersetzt wurde und sofort Bestseller wurde. Und du bist eben, du arbeitest für große Unternehmen wie Lufthansa, Eurowings oder auch Vorwerk. Und hältst da Seminare und Teachings, bist Seminarleiter weltweit, hast ganz, ganz viele Seminarteilnehmer. Ich glaube auch irgendwie, ich habe die Zahl jetzt vergessen, 2500 Seminartage habe ich gelesen. Sehr, sehr viele Menschen, die du schon inspirieren durftest. Und ja, also eine ganz tolle Erfolgsgeschichte. Und heute freue ich mich sehr, dass du hier im Regenbogenkreis-Podcast und Videokanal bist und möchte dir auch ein paar Fragen stellen, die ein bisschen tiefer gehen und ein bisschen persönlicher sind.
Und sehr gerne, vielen Dank.
Also erstmal herzlich willkommen, Tobi, schön, dass du bei uns bist, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke dir dafür. Wir hatten ja auch ein ganz tolles Interview für den Bewohnerfrei-Podcast. Das war sehr tiefgründig, sehr toll. Dann bin ich direkt mal zu Rita gelaufen, habe gesagt, boah, guck mal, was der alles schon gemacht hat. Und ich war danach auch im Schweigekloster, ne? Du hast ja da erzählt.
Ah, schön.
Ja, du hast ja erzählt von deiner Zeit, wie du lange gelebt hast. Ich habe da natürlich nur ein Staubkörnchen davon erlebt jetzt, aber ich habe zumindest, kann ich jetzt ein bisschen mehr verstehen, woher dein inneres Leuchten so kommt, und dafür bin ich sehr dankbar.
Ja, schön, da haben wir ja schon einen wundervollen Einstieg. Magst du uns ein bisschen was von deiner Zeit im Kloster erzählen? Also was du da erlebt hast für dich oder entdeckt hast?
Ich habe für mich erst mal entdeckt, also ich muss dazu sagen, das war ein Kloster in Thailand, was so von Touristen nicht besucht wird. Das ist ein Kloster, wo sonst Thailänder hinkommen und mit Mönchen leben oder ihnen Fragen stellen oder mit ihren Problemen dorthin kommen. Und die Mönche leben sehr abgeschieden, autark im Norden von Thailand, züchten vom Aussterben bedrohte Wasserbüffel. Und jeder, der in dieses Kloster kommt, bekommt eine Aufgabe von dem Leader of the Monk. Das ist so der Oberste dann da im Kloster. Mhm. Und es war sehr spannend. Meine Aufgabe war es, neben dem Fegen von ungefähr 40 Quadratmeter Kloster von mehreren Stunden am Tag, war es meine Aufgabe, ihm die Füße zu waschen und stundenlang die Füße zu massieren. Wow. Und ich habe gewartet auf die innere Stimme, die da einen Gegenpol setzt, die sagt, warum soll ich denn hier jemandem die Füße massieren? Warum soll ich jemandem die Füße waschen? Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass die nicht kam, sondern ganz im Gegenteil. Ich war unerklärlich für mich erstmal, woher das kam, unfassbar dankbar, einfach dem die Füße waschen zu dürfen, in der Nähe sein zu dürfen, weil dieser Mann, der seit 40 Jahren in diesem Kloster lebt und jeden Tag von 2.30 Uhr morgens bis 22 Uhr abends seiner Routine nachgeht zwischen Meditation, Gehmeditation, Chanting und eben zurückgeben an die Gesellschaft. Wenn ich es mal in einem Wort beziffern müsste, ich habe das erste Mal so etwas wie Gnade erfahren. Dieser Mensch hat sich komplett selbst zurückgenommen und gibt von morgens bis abends. Und das hat mich unglaublich berührt. Das Leben im Kloster ist hart für uns Westler. Gerade dieses um 2.30 Uhr aufstehen. Es gibt einmal am Tag etwas zu essen, morgens um 9. Almosen, und das essen erst die Mönche, dann die Nonnen, dann die Novizen. Und dann, was davon übrig bleibt, bekommen diejenigen, die da mit in diesem Kloster sind. In dem Fall ich. Mhm. Und auch dort habe ich erwartet, dass bei mir so etwas kommt wie, ja, warum fahre ich jetzt nicht hier einfach raus und gehe irgendwo essen? Aber ganz im Gegenteil, mich hat es da so fasziniert, wie die gemeinsam leben, dass ich das wirklich genossen habe. Und gemerkt habe ich das, als ich das Kloster verlassen habe, dass ich aus irgendeinem Grund angefangen habe, wirklich zu weinen wie ein kleines Kind, je weiter ich von diesem Kloster wegfuhr, weil mir da erst diese Energiehülle über diesem Ort aufgefallen ist. Und für diese Erfahrung bin ich unglaublich dankbar.
Wie lange warst du da?
8 Tage war dieser ganze Trip. Und ich wollte ursprünglich Vipassana machen, habe aber in diesem Sommer keinen Slot gefunden, wo genau diese 10 Tage reinpassen, weil ich erst beim Ayurveda war. Du merkst, meine ganze Reise geht gerade ganz stark dahin, Wurzeln zu fassen, die noch tiefer sind, weil wenn ich jeden Tag auf der Bühne stehe vor so vielen Menschen, ich brauche ganz viel Kraft, die ich nicht selber durch meinen Körper aufbringen kann. Das ist gar nicht möglich, sondern ich muss das von irgendwo, was du wahrscheinlich besser beschreiben kannst als ich, weil du in dieser Reise viel weiter bist, ich muss es irgendwo herzentrieren. Und ich habe in den letzten 1,5 Jahren gemerkt, manchmal gelingt mir das, da spreche ich gar nicht selber, sondern es spricht,
ja, genau,
aber nicht immer. Und ich bin diese Reise in diesem Sommer eingegangen, um mehr unangestrengter zu sein, weniger, weniger laut.
Ja, spannend, sehr spannend. Hm. Ja, also das ist interessant, was du sagst, weil ich erlebe das wirklich so, wenn ich, also zum Beispiel, wenn ich habe ja auch, bin auch öfters aufgetreten oder habe bestimmte Dinge gemacht und ich habe immer vorher, ich habe ja eine sehr starke Verbindung zu geistigen Lehrern und habe die immer gebeten einfach oder Gott gebeten, einfach durch mich zu wirken, ne? Und wenn ich mich so komplett dem hingebe, dann ist es wirklich ganz leicht, weil ich tue es ja nicht aus eigener Kraft. Es ist ja ein Unterschied, ob wir wirklich etwas aus der eigenen persönlichen Kraft machen oder ob wir einfach sagen, wir sind Kanal. Also ich würde es als Kanal bezeichnen. Ne?
Ja. Und das ist das, was ich jetzt auch für mich implementiert habe. Muss ich dir und deinen Zuhörern und Zuschauern erstmal gestehen, ich habe das Ganze vor 2 Jahren für Hokuspokus gehalten und habe Menschen verurteilt und habe gedacht, die haben nichts Besseres zu tun, deshalb sitzen die auf dem Stein und ernähren sich von Sonnenlicht oder so. Ich habe das alles, was wir nicht selber erfahren, lehnen wir Menschen ja leider erstmal ab. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass alle wirklich großen Menschen einen Zugang haben zu Meditation, zu einer Welt, die erstmal vielleicht nicht greifbar ist, die ich mir erstmal nur mit Energie habe erklären können. Und habe dann ganz bewusst nach Lehrern gesucht, die mir das zeigen, als naiven kleinen Jungen, der erstmal reumütig dahin geht und sagt, es tut mir sehr leid, ich war ein bisschen blöd, ich habe das alles nicht verstanden, was ihr macht. Und dann habe ich irgendwann begonnen, das Ganze zu fühlen. Und was vielleicht spannend noch für dich ist, oder für die, die hier zuhören, mein Körper hat sich wirklich gegen das Kloster gewehrt. So wie er sich jedes Mal wehrt, wenn ich bewusst in die Tiefe gehen möchte. Und um dir ein Beispiel zu geben, ich habe an dem Tag, als es dahin ging, dann ins Kloster, ich habe gedacht, ich muss das abbrechen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so Kopfschmerzen gehabt, dass ich mich übergeben muss. Noch nie. Ich kenne das von Leuten, die mir erzählen, sie haben Migräne, ne, dass das dann so ein Kopfschmerz ist, wo sie wirklich brechen müssen. Mhm. Und ich hatte das in meinem ganzen Leben noch nicht. Und ich habe Gott sei Dank in dem Moment die Verbindung aufbauen können, dass ich gemerkt habe, jedes Mal, wenn ich mich in die Tiefe bewege, sei es mit Dr. Joe Dispenza, sei es mit meinen geistigen Lehrerinnen und Lehrern, werde ich physisch krank. Ich entwickle Symptome. Ich bekomme Fieber, meine Schulter tut weh. Und da habe ich zum ersten Mal die Verbindung hergestellt, dass ich gedacht habe, ah, guck mal, das ist schon wieder in so einer Situation. Anscheinend wehrt sich in mir mein jetziges Ego, mein Ich, gegen die Tiefe. Und dann habe ich es halt doch durchgezogen. Und deshalb kann ich viele Menschen verstehen, die sich dagegen aufbürden. Ne?
Und wie sind die Kopfschmerzen dann weggegangen?
Ja, beim Erreichen des Klosters schon. Und das war für mich faszinierend. Also immer, wenn ich dann da durchgegangen bin, ne, das ist ja, es gibt ja in der Physik dieses zweite Gesetz der Perturbation, nennt man das. Das heißt, wenn auf einen Körper von außen ganz viel Druck aufgebaut wird, will dieser Körper das nicht, also dieses Atom oder was auch immer. Und irgendwann, wenn der Druck zu groß wird, dann explodiert es und es entsteht etwas Neues. Mhm. Und durch diesen Prozess, den nicht nur von außen zu beschreiben, sondern immer wieder da durchzugehen, ist hochgradig anstrengend, wie ich übrigens auch Meditation als immer noch für mich hochgradig anstrengend empfinde. Es gibt Menschen, wie dieser Mönch und wie du und wie viele meiner Lehrer, die sind da schon so sehr. Und für mich ist es immer ein anstrengender Prozess, dahin zu kommen, mit der Dankbarkeit dann da zu sein. Mhm. Und gleichzeitig wird es immer leichter, weil das ist ja so wie beim Sport, ne? Oder wie bei einer Umstellung, es wird dann immer leichter. Allerdings hat sich mein Geist und mein Körper natürlich auch, wenn ich vor 2 Jahren damit begonnen habe, 39 Jahre an was anderes gewöhnt.
Mhm. Und sag mal, gab es für dich so ein Schlüsselerlebnis? Weil du hast vorher gesagt, dass du denen sehr eher so ablehnend oder skeptisch gegenüberstandest, so der, sag ich mal, der spirituellen Welt, ne? Mhm. Und jetzt bist du ja sehr, sehr offen und bist da ja wirklich sehr auf deinen persönlichen Weg gegangen. Gab es für dich ein Schlüsselerlebnis, was dazu geführt hat, dass bei dir so ein Umdenken eingesetzt hat oder so Nachfragen?
Zunächst gab es für mich die Erkenntnis, dass es einen Grund haben muss, dass ich diesen Kanal verschüttet habe. Also ich habe den nicht nur verschüttet, sondern ich habe wirklich Beton draufgegossen und noch ein Vorhängeschloss dazu gemacht. Das liegt daran, dass ich in meiner Jugend einen Teil meiner Jugend von meinem 9. Lebensjahr bis etwa zum Eintritt Mitte meiner Pubertät, 15, in einer Sekte groß geworden bin. Und an diese Zeit habe ich sehr, sehr negative Erinnerungen, weil ich außerhalb dieser Gemeinschaft keinen Einfluss haben durfte. Ich durfte keine Zeitung lesen, ich durfte kein Fernsehen schauen, ich durfte mir nicht selber meine Freunde aussuchen. Es gab in dieser Gemeinde eine eigene Sprache, die mich sehr geängstigt hat. Das waren so Klicklaute. Also das war mittlerweile geschlossen worden vom Staatsschutz. Es wurden Kinder eingesperrt bei Wasser und Brot. Es wurde gemaßregelt, körperlich und geistig. Und rückblickend habe ich erst später gemerkt, dass ich mit diesem Zuschütten dieses Kanals alles andere, was das Thema Glauben angeht, mit zugeschüttet hatte. Mhm. Und dann habe ich gleichzeitig begonnen, Seminare zu geben, wo dieses Lebensrad ein elementares Teilchen ist. Und da ist Finanzen drauf und Körper und Außenwirkung. Und da gibt es immer dieses Kuchenstückchen für Spiritualität. Und dann habe ich irgendwann mir gedacht, gibt's ja gar nicht. Ich bringe hier anderen was bei und bei mir ist dieses Kästchen leer. Und dann habe ich mich bewusst auf diese Reise begeben und einen Schlüsselmoment hatte ich bei Dr. Joe Dispenza, der ja einer der Botschafter ist, wie auch du, für moderne Spiritualität. Ne? Also der dieses Morbide darunter nimmt und es auch wissenschaftlich erklärt. Mhm. Und ich habe dort gesessen und auch da, die Leute waren ein bisschen anders, als ich so bin. Das habe ich dann auch erstmal bewertet. Ne? Die hatten da das dänische Bettenlager dabei. Ne? Die waren da so vorbereitet mit ihrer Jutematte und ihren Yoga-Hosen. Und ich saß da halt so wie jetzt, ne? So im T-Shirt und im Sakko. Naja, ich war ja der von den anderen angeguckt wurde, nicht umgekehrt. Da muss man halt mal drauf kommen. Und auch da, das war eine ganze Woche, so ein Meditationsretreat, wo ich gedacht habe, wir meditieren 2 Stunden am Tag, war aber nicht so, ging um 4 Uhr morgens los, ganzen Tag. Und irgendwann habe ich dann gedacht, na, jetzt bist du schon mal hier, jetzt lässt du dich drauf ein. Und da ist was Faszinierendes passiert, weil ich gesehen habe, dass ich schon einen Draht dazu habe. Also wenn ich mich einlasse, funktionieren diese Dinge sofort bei mir, ängstigend schnell. Wo dann die Leute links und rechts sagen, wo dann erteilt man das ja so, habe ich gesagt, ich habe das gesehen und ich habe einen Tiger gesehen und ich habe andere Tiere gesehen und so. Und die sind echt krass, darauf warten wir die ganze Zeit. Und das war dann für mich so ein Moment, wo ich dachte, aha, der Zugang ist da. Jetzt ist meine Aufgabe mit den Besten, die ich finden kann, diesen Kanal zu füttern. Und da bin ich dabei, da bin ich wahrscheinlich ein ewig Reisender bis zu meinem Tod. Ne? Das ist ja nichts, was ich mal, das ist ja kein Buch, was ich lese, sondern Persönlichkeitsentwicklung ist ja kein Event, sondern sind Puzzleteilchen, die sich zu einem Bild zusammensetzen.
Ja. Ja, und das ist ja wahrscheinlich für dich auch, also mir geht es ja ganz anders. Ich habe ja schon sehr früh angefangen, mich mit Meditation und sowas zu beschäftigen. Ne? Und ich merke halt immer, wenn ich jetzt mir keine Zeit nehme, um nach innen zu gehen und mich mit dem wie ich das nenne, dem Göttlichen zu verbinden, dann habe ich mir das Gefühl, ich bin so, mir fehlt die Wurzel. Ne? Mhm. Also ich bin da nur im Äußeren und irgendwann ermüdet mich das und mir fehlt so dieses, wirklich die Tiefe oder die innere Verbindung. Ja. Ne? Ja. Und wie erlebst du das jetzt im Vergleich zu früher? Weil du warst ja früher wahrscheinlich nur im Außen mit deiner Aufmerksamkeit.
Ja, total.
Und jetzt hat sich das ja verändert. Also wie erlebst du dein Dasein jetzt anders dadurch?
Es hat natürlich alles immer Yin und Yang, Sonne und Mond, Feuer und Wasser. Und ich erlebe, dass ich sensibler werde, was diesen Kanal angeht. Was mir übrigens auch nicht immer gefällt. Ich fange jetzt an, Dinge zu fühlen, die ich, um ehrlich zu sein, ist es, und ich sage das immer so scherzhaft, sich von morgens bis abends zuzumüllen von außen und Fernsehen zu gucken und Alkohol zu trinken, ist ja viel einfacher, ne, als zu beginnen, Dinge zu realisieren und zu fühlen. Ich merke zum Beispiel, um ein paar praktische Beispiele zu geben, ich merke, dass wenn ich auf eine Gruppe von Menschen stoße, die ich versuche das jetzt laienhaft in meiner Art auszudrücken, sagen wir mal, gering schwingt, also wo wenig Energie da ist, merke ich, dass meine Stimme weggeht. Dass einfach am nächsten Tag und schon nach der Keynote, ich bin ja Speaker, ist meine Stimme weg. Und wenn ich auf eine Gruppe stoße, die hochschwingt, kann ich tagelang mit denen arbeiten. Und das sind Dinge, die sind mir vorher einfach gar nicht bewusst aufgefallen. Oder dass ich anfange, dass mir irgendwas wehtut am Körper, wenn ich auf Menschen treffe, wo ich früher gedacht habe, na, der ist vielleicht nicht nett oder der mag mich einfach nicht. Mittlerweile tut mir etwas weh. Mhm. Und da habe ich Gott sei Dank eben auch eine Lehrerin, die Ellen Michels, die mir da hilft. Ich rufe sie dann an. Und dann sagt sie, ja, wir müssen das halt jetzt wieder reinigen. Da hätte ich früher gesagt, was reinigen? Da gehe ich gucke ich Netflix und trinke eine Flasche Wein, bin ich siebenfach chemisch gereinigt, weil ich nicht verstanden habe. Verstehst du, was ich meine? Das war und da bin ich gerade so mitten in der Reise, Dinge an mir auch wahrnehmen zu dürfen. Und das ist ein Geschenk. Aber ich möchte nochmal wiederholen, dass diese Dinge für mich anstrengend sind. Also ich bin noch nicht da, dass ich sage, boah, ich bin voll vernetzt und das ist voll schön, sondern ich bin da, diese Dinge einfach wahr, und das ist, glaube ich, ein großes Wort hier, ich nehme Wahrhaftigkeit anders wahr. Ich nehme Menschen wahr, die mir Blödsinn erzählen, und zwar nicht nur auf einer Ebene des Hörens und des Sehens, sondern auf einer Gefühlsebene, wo die innere Stimme, die schon immer da war, die hat jetzt eine Art von Körper gewonnen, der mich sofort warnt. Mhm. Und dafür bin ich wiederum dankbar. Und darauf höre ich jetzt auch. Ich habe zum Beispiel heute Morgen aufgrund eines Gefühls 3 Podcast-Interviews abgesagt, weil ich damit, was da jetzt rüber schwingt, nicht konform gehe. Wow. Einer war zum Thema, wie kann ich so wenig Steuern zahlen hier wie möglich oder am besten das Geld ins Ausland bringen. Will ich nicht machen. Einer war, wo es nur darum geht, Marketing so zu machen, dass du eigentlich gar nicht viel brauchst und dich nach außen darstellst, als wärst du der große Zampado. Das ist eine alte Version von mir, das will ich nicht mehr. Und ich werde auch nicht mehr solche Leute interviewen. Das ist mache ich nicht mehr. Muss ich auch nicht machen. Das meine ich mit dieser, da habe ich eine Sensibilität jetzt zu entwickelt und bin da jetzt ja so irgendwo mittendrin.
Ja, das ist ja ein total spannender Prozess. Also ich habe dich ja jetzt schon ein paar Mal erleben dürfen und du hast mich sehr berührt, ne, auf der Bühne und auch begeistert. Und ich finde, es ist ja, wenn wir jetzt mal das Thema Spiritualität nehmen, aus meiner Sicht gibt es halt Menschen, die sich damit bewusst beschäftigen. Und dann gibt es Menschen, die haben das irgendwie, die haben sich nie damit beschäftigt, aber irgendwie bringen die das mit. Also diese Verbundenheit oder diese Freude oder dieses, dass sie sich einfach an Dingen erfreuen können oder einfach glücklich sind, da zu sein. Ne? Und du wirkst zumindest auf mich wie jemand, der sehr viel Freude hat und der sehr viel Lebendigkeit hat und sehr viel Energie hat. Also nimmst du dich selber auch so wahr?
Ich glaube, das ist etwas, was ich mir erlaubt habe zu sein. Also auch da, es gibt ja immer Erlebnisse im Leben. Ne? Ich habe ein Jahr direkt nach der Schule in Brasilien leben dürfen. Also ich habe einen verkürzten Zivildienst gemacht und dann bin ich nach Brasilien gegangen. Und ich habe als kleiner Junge meinen Eltern schon immer gesagt, ich will nach Brasilien. Mhm. Jetzt bin ich schon wiederum einen Schritt weiter und denke, vielleicht habe ich dort mal gelebt, vielleicht gibt es dort Verbindungen zu meinem jetzigen Ich, weil ich dort sehr, sehr schnell ohne Anstrengung, ohne Vokabelheft, wie es mir bei Französisch zum Beispiel ging oder bei Latein, Portugiesisch gelernt, sodass ich relativ fließend das ganz schnell sprechen konnte. Und ich wusste, ich konnte mir das nicht erklären. Also ich hatte eine Situation mit meiner Gastschwester am Tisch, die sprach auf Portugiesisch und mit einer anderen Gastschwester, die sprach immer nur Englisch, weil die natürlich dachte, ich verstehe kein Wort. Und ich bin irgendwann in dieses Gespräch eingestiegen mit dieser Brasilianerin, auch natürlich gebrochen im Portugiesisch, aber verstanden, was sie sagt. Und dann waren alle am Tisch kurz verwirrt und dann auch da, wir sind dann zum Schamanen gegangen und der hat dann gesagt, ja, du bist ja mein Bruder, du kommst ja von hier. Und damals habe ich halt auch gedacht, ey, was bist du denn für einer, hast hier so Holz auf dem Kopf und so Federn, ich komme nicht von hier, ich komme aus Wuppertal, ja. Und diese Dinge, die sehe ich halt jetzt heute ein bisschen anders und jetzt habe ich gerade die, jetzt bin ich von Höchstchen auf Stöckchen gekommen. Was war nochmal die Frage, entschuldige bitte.
Ja, die Frage ist, ob du, ich erhebe dich ja sehr, sehr positiv, sehr
leuchtend. Ach so, wo das herkommt, ja genau.
Ob du dich selber auch so wahrnimmst.
Ja, und in dieser Zeit in Brasilien habe ich eine Form des Lebens erkannt, die mit sehr, sehr viel Freude Dinge angeht, ohne viel zu haben. Das heißt, dieser Stamm, wo ich da gelebt habe, da gab es nur einmal die Woche Strom mit einem Generator. Da gab es dann so ein Boot, das fuhr dann dahin. Die brachten auch Lebensmittel. Dann gab es auch Cola, aber nicht gekühlt, sondern so eine Palette mit 10 Stück. Die wurden dann aufgeteilt auf 100 Leute. Und ich habe diese Fröhlichkeit dort wahrgenommen, mitgenommen nach Deutschland für mich. Und mir hat quasi diese Zeit die Absolution gegeben, glücklich zu sein und einfach zu sein. Mhm. Und damals habe ich für mich entschieden, dass ich niemals in meinem Leben arbeiten werde. Und das habe ich bis heute durchgezogen, bis zu meinem 42. Lebensjahr. Ich werde für immer Pippi Langstrumpf sein, der sich die Welt macht, wie sie mir gefällt. Und ist so eine Mischung aus Pippi Langstrumpf, ich nenne es Pippi Langstrumpf-Syndrom, eben nicht erwachsen werden zu wollen, wie Peter Pan. Mhm. Und ich glaube, diese jugendliche Leichtigkeit auf Dinge zu schauen, die ich auch gerade erlebe in der Friday for Future Aktion, die natürlich ein großes Ziel hat, Klimaerwärmung und dass wir uns um den Planeten kümmern müssen. Sie geht aber weg von den starren Systemen. Das heißt, die Politik wendet sich gerade weg von rot, gelb, grün, dunkelrot, braun, whatever, hin zu einer Lösungsorientierung in einer gewissen Leichtigkeit. Und das ist das, dass ich mir damals einfach, ich habe mir das Recht genommen, glücklich zu sein. Ich habe mir das Recht genommen, mit dem, was ich tue, Spaß zu haben. Und ich wurde letztlich gefragt, naja, das, was du jetzt alles heute machst und auf der Bühne und so viele Leute, macht dich das glücklich? Es macht mich nicht glücklicher, als Flugbegleiter zu arbeiten. Ich habe das gleiche Glücksgefühl und dafür bin ich sehr dankbar. Weil ich da ja eben auch da wieder zwischen diesen Welten stehe. Ich bin kein Mönch. Ich mag auch eine gute Uhr. Ich brauche keine 10. Ich mag auch gutes Essen, aber nicht jeden Abend. Weißt du, was ich damit meine? Also ich mag beides. Ich liebe die spirituelle Welt. Ich liebe aber auch das andere in mir. Und da bin ich vielleicht so jemand, der so Botschafter sein kann zwischen diesen beiden Welten, ohne jetzt eine auszugrenzen. Ja. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum ich sehr happy bin mit dem, was ich tue.
Ja, schön. Und kennst du auch mal Momente oder Zeiten, wo du unglücklich bist?
Ganz, ganz oft. Also gerade in der Zeit, als ich begonnen habe, auf diesen Weg zu gehen, wenn wir das mal, ob man das jetzt Erfolg nennt oder den Begriff, den wir uns da geben wollen, war ich sehr, sehr, sehr häufig unglücklich mit den Reaktionen anderer auf mich, weil ich einen neuen Weg gehen wollte. Ich war sehr, sehr hin und her gerissen zwischen meiner alten Welt und der neuen. Und das hat mich sehr, sehr lange unglücklich gemacht. Und bis ich dann irgendwann erkannt habe, dass, und das ist ja auch ein ganz modernes Thema in den Social Media, in den sozialen Medien, wenn du plötzlich merkst, du hast da richtige Hater. Da gibt es Leute, die kommentieren, du kannst machen, was du willst. Du kannst eine Masterclass für Kids machen, die zerreißen das. Du kannst, also ist egal, was du machst, ist halt falsch. Mhm. Und dann habe ich irgendwann für mich realisiert, wenn ich hate, bin ich der Erste, der die Scheiße erstmal anfassen muss. Und, um die erstmal auf jemand anderen zu werfen. Deshalb heißt es ja Shitstorm. Aber um zu stormen, muss ich es erstmal anfassen. Der nächste Gedankengang dahinter war dann, um jemanden zu haten, muss ich mich ja über jemanden stellen. Zumindest im Geiste. Und wenn ich mich über jemanden stelle, heißt das ja auch, dass ich glaube, dass jemand über mir steht. Sonst würde ja dieses Konzept gar nicht funktionieren. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, wow, glücklich bin ich dann, wenn ich mit allen, die um mich herum sind, eins bin. Wenn ich lerne, diese Bewertungen wegzunehmen, was unglaublich anstrengend ist. Und besonders unglücklich, um dahin zu kommen, bin ich immer dann, wenn ich merke, missverstanden zu werden. Und da nutze ich diese Hebel, die ich gerade lerne, aus der geistigen Welt, in dem Moment demjenigen nicht eine zu watschen. Also ich gebe dir ein ganz praktisches Beispiel. Ich hatte gestern einen Post bei Instagram, da schreibt jemand drunter, ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass Tobias Beck hier gar nicht selber kommentiert, kommt alle zu mir, ich bin der Coach, der selbst kommentiert, geht dann auf. Das Ego in mir ging dann auf seine Instagram-Seite, 519 Follower. Und ein Teil von mir will dann natürlich zurückschreiben, ja, du, ich wünsche dir ganz viel Erfolg, ne, mit deinen paar Followern. Aber das ist falsch. Ich habe da einfach nur drunter geschrieben, ich wünsche dir ganz viel Licht und Liebe. Und das auch so zu meinen, dass der ja im Mangel ist, der kann ja gar nichts dafür. Der ist ja so im Mangel, der wird so getriggert durch mich, der hat so eine Angst vor mir und ich möchte einfach die Angst nehmen, weil das habe ich nicht. Und ich weiß, wie das ist, so oft Angst zu haben. Und gerade nach dieser Sektenzeit damals, wo ich von nicht nur den Schulrauswürfen, dann auch noch diese Zeit, mein Ego war irgendwo im Boden vergraben. Ich habe eigentlich nur Angst gehabt, dass mich irgendjemand anguckt. Dahin zu kommen, heute Speaker zu sein und Menschen inspirieren zu dürfen, habe ich genommen, indem ich diese Vergangenheit, die wir alle haben, einfach ausgekleidet habe mit was Schönem, mit Geschichten, damit nicht andere auch diese negativen Dinge erfahren müssen, sondern dass ich einfach damit, anstatt mich damit zu, ja, jeden Tag, dass ich rummemme, was, wie schlimm meine Vergangenheit war. Die Leute kennst du auch. Das sind die, die haben dann ein Problem im Leben und bringen das immer mit, ne, wie so einen großen, wie so ein Felsen, ja, und ziehen den so hinter sich her. Und da, das ist das, wie ich damit umgehe heute.
Mhm. Und gab's für dich so einen Punkt, weil ich kann das, was du sagst, auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Also jeder hat ja so seine Geschichte und ich glaube, also oder die meisten Menschen, die ich kenne, die besondere Persönlichkeiten sind, die haben meistens auch besonders negative Erfahrungen gemacht. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen aus dem, was du erzählt hast, dass dein Selbstbewusstsein wirklich total am Boden war. Wie hast du es trotzdem geschafft, mit diesem sehr schwachen Selbstbewusstsein Dinge zu tun, die dich wirklich in die Größe bringen? War das für dich so ein Prozess oder gab es da auch ein Schlüsselerlebnis für dich?
Ich bin erstmal auf die Suche gekommen. Damals gab es ja noch kein Internet in dieser Zeit, als mir das passiert ist. Das kann ja heute sich gar keiner mehr vorstellen. Ich habe erstmal Bücher zu Rate gezogen, wo meine Freunde auch gedacht haben, jetzt ist er komplett irre. Das waren damals von Dale Carnegie, von Tony Robbins, der damals auch noch nicht in der Größe war wie heute. Ja. Wo ich dann Dinge gelesen habe, die mir in meiner Art erstmal gezeigt haben, da gibt's eine andere Welt, die heißt Persönlichkeitsentwicklung. Und da ich ja so eingewickelt war vom System, aber auch noch von mir selber, ging erstmal meine Reise dahin, mich zu entwickeln, um mir Inspiration von außen zu holen. Und das ist, um ehrlich zu sein, ein sehr, sehr langsamer Prozess gewesen. Ich glaube ja, dass Persönlichkeitsentwicklung genau wie Liebe nicht ein Event ist, sondern ein Sammelsurium an kleinen Puzzlestückchen, die sich irgendwann als Leben herauskristallisieren. Und diese Puzzlestückchen haben sich bei mir meist ergeben auf Seminaren, weil ich dort im Vergleich zu meinem alten Umfeld auf Menschen getroffen bin, die genauso sind wie ich. Und ich kann mich an Momente erinnern, da sind mir die Tränen runtergeflossen, als ich das erste Mal bei Tony Robbins war. Da war ich 18,5. Und das, was da passiert ist, fand ich toll. Aber der Grund, warum ich geweint habe, ist, dass ich in dem Moment erkannt habe, ich bin nicht alleine. Hier sind Menschen um mich herum, vorne, hinten, links, rechts, die denken alle so wie ich. Ich habe ja gedacht, ich bin irre. Weil niemand in meinem Umfeld hatte das. Auch dieses, wir müssen größer, schneller und was aufbauen. Und wer sagt es eigentlich, dass man 40 Jahre arbeiten gehen muss? Und ich will ja gar keine Ausbildung machen. Und ich will ja auch gar keinen Job. Und da habe ich dann plötzlich Menschen getroffen, die, weiß ich jetzt, ganz anders schwingen, die riesige Ziele hatten im Kopf. Und an dem Moment habe ich dieses Gefühl gehabt, du bist nicht allein. Und 20 Jahre später, mit vielen Seminaren später, viel Investition in mich selbst, habe ich dann erkannt, dass dieser Erfolg, der dann jetzt vermeintlich da ist, ein Sammelsurium ist an Momenten, wo ich gesagt habe, doch, da geht noch etwas mehr. Da ist noch mehr drin. Und es ist mein Job, es nicht für mich rauszuholen, das habe ich jetzt seit mehreren Jahren, sondern andere in die Größe und die Kraft zu bringen. Und das gibt für mich eine sehr, sehr, sehr erfüllende Tätigkeit.
Ja. Das heißt, du hast sehr, sehr intensiv an dir gearbeitet, ne? Dich aus diesen alten Begrenzungen zu befreien und um da hineinzuwachsen, weil das ist ja auch etwas wie, ne, man wächst ja mit seiner Aufgabe. Ne? Also das heißt, wenn du irgendwann vor tausend Menschen stehst, ne, und die da zum Toben bringst, dann ist es ja auch erstmal eine Energie, da musst du erstmal hinwachsen. Das kannst du ja nicht einfach, aus dem Nichts kannst du sowas ja nicht aus dem Boden stampfen sozusagen.
Genau, und der Weg dahin war dann halt über 15 Jahre Trainer sein. Es gibt ja viele, die sagen, ich will jetzt sofort Keynote-Speaker werden oder Seminar-Creator. Ich habe 15 Jahre lang, nicht Tage, nicht Monate, für liebe jungen Kollegen, 15 Jahre jeden Tag Trainings im Corporate-Bereich gemacht. Tausende von Tagen bei der Firma Franke, Bertelsmann, Vapiano, Lufthansa, wie sie alle heißen, über Jahre. Ja. Und da habe ich dann irgendwann das Handwerkszeug gelernt, was es bedeutet, auf die nächstgrößere Bühne zu kommen. Und dann kam die nächstgrößere Bühne und dann kam die nächstgrößere Bühne. Dieser Zwang, mit 25 Millionär zu werden, das ist ja absolut irrsinnig, was gerade auf dem Markt passiert. Das ist ja unfassbar gefährlich, wenn euch dann die Tiefe fehlt, ihr Lieben. Das Universum haut dir die Füße weg, so schnell kannst du gar nicht gucken. Und deshalb bin ich sehr dankbar, dass es lange gedauert hat, dieser Wachstum, weil ich eine Phase in meinem Leben hatte, wo Geld für mich ein Mittel war, weil ich dachte, das ist jetzt, das ist Glück. Geld und Glück ist das Gleiche. Ich kann mir Spaß kaufen, bis ich irgendwann realisiert habe, dass Spaß und Glück komplett unterschiedliche Dinge sind. Das ist ja ein Paradoxon, in dem wir leben. Ne? Wenn ich in einen Club gehe mit Freunden und damit Mädels feier und Champagner entkorke, das ist ja Spaß. Aber meine innere Stimme, die so viel mehr will, die geben will, aber nicht im Sinne von Champagner geben, sondern die was erreichen will, die wird ja immer leiser dadurch. Mhm. Und deshalb habe ich auch dort ein tiefes Verständnis von Menschen, die sagen, ich gehe am Wochenende feiern, das ist so schön laut von außen, weil da müssen sie sich mit der Stimme nicht auseinandersetzen. Und weil ich all diese Phasen hatte, verstehe ich auch jeden. Und ich hatte Situationen, Matthias, da bin ich mit einem tiefer gelegten Mercedes SLK Cabrio durch Wuppertal gefahren und habe gedacht, ich bin's. Ja, und ich könnte vor Pein in diesem Sessel hier verschwinden. Und gleichzeitig war ich damals dieser Mensch. Und wahrscheinlich hat es irgendwie dazugehört zur Reise.
Ja, total. Und das Schöne ist ja, dass du da nicht stehen geblieben bist, ne? Sondern dass du dich wirklich weiterentwickelt hast. Und genau. Was würdest du heute sagen? Also ich kann mich erinnern, wir haben uns das letzte Mal auf der DNX gesehen in Berlin. Und ich bin jetzt jemand, der zum Beispiel, mir fällt es nicht so leicht zu weinen, ne? So, wir sind tatsächlich, bei deiner Rede sind mir echt die Tränen geflossen. Ne? Ich konnte es irgendwie nicht, du hast mich irgendwie total berührt. Ne? Und ich habe so gemerkt, du hast einfach diese Fähigkeit, wenn du auf der Bühne stehst, Menschen wirklich zu berühren und auch irgendwo eine Tiefe zu erreichen. Und sie auch so zu fesseln, dass es ist wirklich so, diese Zeit, wo du auf der Bühne standest, die war für mich so, es war so zeitlos. Ne? Also es war zeitlos und ich habe gar nicht gemerkt, dass die Zeit vergeht. Und es war auch null langweilig, in keiner Sekunde. Was würdest du sagen, das ist ja auch ein unglaubliches Geschenk, wenn man in der Lage ist, Menschen so zu fesseln, zu faszinieren, zu berühren, ne? Und ich weiß natürlich, ich habe natürlich jetzt auch mich viel von dir gelernt. Ich habe mir ja diese deine CDs gekauft, wo die Geheimnisse des Top-Speakers drin sind und so weiter. Aber wenn du es mal für unsere Zuschauer und Zuhörer auf den Punkt bringen würdest, was ist es? Wie schaffst du es, die Menschen so zu erreichen oder so zu berühren, wenn du auf der Bühne stehst?
Du hast gerade ein Geheimnis schon gesagt. Also 50% dessen ist natürlich wie in jedem Beruf, weil Speaker sein, und das glauben immer viele nicht, Trainer übrigens auch, ist ja ein Beruf. Da braucht es ein gewisses Handwerkszeug. Wenn ich das nicht habe, verhaspel ich mich auf der Bühne, weiß nicht, wie ich Menschen aktivieren soll. 50% ist allerdings das, was du gerade gesagt hast, berühren. Und um jemanden zu berühren, muss ich mein eigenes Schutzschild runterfahren. Das heißt, ich habe gelernt, meine Maske in dem Moment, meine Eitelkeit, mein Ego wegzunehmen und für oder gegen etwas ganz klar Position zu beziehen auf der Bühne, um damit Menschen zu berühren, weil sie werden ja nur dann berührt, wenn ein Teil von ihnen oder die Teilchen, die Menge der Teilchen in ihnen damit in Resonanz gehen. Und dann fangen wir an, eine Emotion aufzubauen, die entweder lachen, weinen, aber auch Abwehr sein kann. Besser als einschlafen. Also jede Reaktion ist gut. Ist auch gut, wenn jemand aufsteht und schreit, was bist denn du für ein Arschloch oder Idiot? Das ist großartig, weil es in Resonanz geht. Es ist nicht die positive, aber es passiert etwas. Und das geht immer nur dann, wenn du deine eigene Maske fallen lässt, wenn du echte Gefühle mit auf die Bühne bringst. Und das ist übrigens sehr, sehr anstrengend. Ich habe das auch gelernt, mich zu öffnen über die Jahre und bei bestimmten Sachen zu sagen, genug ist hier genug. Wenn ich so einen Satz sage, wo Menschen dann so ein Kribbeln bekomme, wie wir sind der neue Mainstream, wir können hier wirklich etwas verändern da draußen, das kann ich sagen und die Leute sagen, ja, logisch sagt er das. Oder ich sage das so mit einer solchen Bestimmtheit, dass es für mich in dem Moment nicht 0,1% gibt, die nicht daran glauben. Und wenn das verbunden ist, die runtergenommene Maske und der unerschütterliche Glaube an den, der da sitzt, dann kommen diese Momente. Die habe ich übrigens nicht immer. Ich gebe dieselbe Keynote ja öfter. Ich habe so 5 große Keynotes, die ich immer wieder gebe in so einem Wechsel. Das sind einmal die 4 Menschentypen mit den Tieren, dann gibt es einen zum Thema Beziehungen, das Bewohnermodell, was so aus der alten Zeit von mir kommt, dann gibt es eine zum Thema Change, also wie Veränderung funktioniert, und du hast die jetzt gehört zum Thema Wachstum und Aufbruch, ne? Also gemeinsam etwas tun. Und die mache ich ja oft, aber ich habe das nicht immer, das ist das, was ich vorhin erzählt habe, dass ich das durch mich etwas Größeres spricht. Und das ist das, was ich den Lebensfallschirm nenne. Wenn Menschen fühlen, nicht hören, sehen, sondern fühlen, dass das wahrhaftig ist, was du da tust, dann funktioniert der Rest von alleine. Und gleichzeitig brauchst du die anderen 50% Handwerkszeug, weil es sonst nicht funktioniert.
Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Und was mich damals auch sehr berührt hat, ne, im Mai war das ja auf der DNX, war auch dein, was du über unsere Erde gesagt hast, ne, über die Zukunft der Erde. Und vielleicht magst du da nochmal teilen, was dir da im Moment besonders am Herzen liegt. Oder auch, was mich auch interessiert, ne, oder mach erstmal das, ich habe danach gleich schon die nächste Frage für dich.
Ja. Auch da bin ich natürlich genau in der Mitte. Ne? Ich weiß, wir haben jetzt vorhin über das Kloster in Thailand gesprochen. Eigentlich dürfte ich da gar nicht hinfliegen, weil damit hinterlasse ich einen großen CO2-Fußabdruck. Ich dürfte auch für eine Airline nicht arbeiten, weil das ist einer der größten CO2-Produzenten dieser Welt. Das heißt, ich bin da sehr hin und her gerissen. Was ich aber auch weiß, ist, dass jeder von uns auch einen Unterschied machen kann in einer Form, die wir einfach durchs Hinschauen ändern können. Ich gebe dir ein Beispiel. Wir haben bei uns in der Firma ganz viele Produkte, die wir anbieten. Das haben wir früher in Plastik eingeschweißt oder CDs. Dann zu sagen, nein, das mache ich nicht mehr. Dann haben wir halt Warenausschuss, aber dann lass uns doch kleine Holzkästchen machen, Stroh da reinlegen und dort einen Stick, anstatt so eine Plastikverpackung zu nehmen. Lass uns doch versuchen, unsere Events plastikfrei zu machen. Mhm. Mit der Konsequenz, dass das Unmengen an Geld extra kostet, diese Rolldinger zu bestellen, wo Gitter an der Seite sind, anstatt die mit Folie zu umkleben, die danach weggeworfen werden. Mhm. Und ich glaube mittlerweile, dass das Ganze, was wir aktuell erleben, mit einer Greta, die uns den Spiegel vorhält, eine ganze Generation, die anfängt, zum ersten Mal seit der Hippie-Zeit und in den 68ern auf die Straße zu gehen, das kommt gar nicht von ihr, sondern wir sind ja Teil der Natur. Mhm. Und die Natur setzt sich gerade durch uns selber zur Wehr. Mhm. Verstehst du, was ich damit meine? Also Greta, du und ich, wir sind Teile, wir sind Natur. Und wir setzen uns gerade den anderen großen Dingen zur Wehr. Mhm. Und ich glaube auch, dass unsere Erde, die ist seit vielen Monden da und die wird auch nach vielen Monden noch da sein. Und ich glaube, dass wir im universellen Kosmos, wo wir niemand sind, ohne Namen, ohne Sein, ohne, wir sind kleine Reisende. Die Welt interessiert sich nicht mal für uns. Wenn ich ein Bild nehmen müsste, glaube ich, die Welt realisiert jetzt gerade, dass Menschen überhaupt da sind. Die macht so, guck mal hier, was ist das denn? Wir nehmen uns ja alle viel zu wichtig. Wir sind ja so unfassbar unwichtig auf dieser Erde und gleichzeitig so wichtig dafür, dass wir für neue Generationen, die kommen, das Ganze hier schön machen. Und da, glaube ich, ist es wichtig, dass wir, jeder Einzelne von uns, nicht jetzt alles verteufeln. Wir dürfen kein Auto mehr fahren, wir dürfen nichts mehr essen, wir dürfen nicht mehr fliegen. Das ist unrealistisch, das werden Menschen nicht tun, sondern wir müssen gemeinsam nach neuen Antriebsmethoden schauen. Wir müssen schauen, dass wir die Flieger, die da sind, im CO2 senken, dass wir Anflugsrichtungen ändern. Allein das nimmt 15% Gase weg. Es ist doch utopisch, dass wir wieder mit Ochsenkarren durch die Welt fahren. Das glaube ich nicht. Ich glaube aber, dass es eine Generation ist, wo wir gerade reinkommen, von pragmatischen Menschen, die abseits der Parteienlandschaft Veränderungen hervorrufen. Und das meine ich mir, wir sind der neue Mainstream. Wir sind nicht mehr diejenigen, die sich vom Fernsehen zumüllen lassen. Mhm. Und da bin ich stolz, in dieser Zeit gerade zu leben, weil es eine einmalige Chance ist. Mhm. Und dabei muss ich aber auch nicht selber derjenige sein, der sich komplett aufopfert. Ich wünschte, ich wäre das, aber ich bin's noch nicht.
Mhm. Und hast du denn Hoffnung für unsere Zukunft?
Also für die 100%.
Zukunft, zum Beispiel, wenn man sich jetzt gerade... also Vernichtung der Wälder oder eben ganz massives Artensterben, um mal so ein paar Beispiele zu nennen. Mhm. Hast du denn Hoffnung, dass wir das schaffen als Menschheit?
Also da 100% zu bekommen? Ja, wenn ich halte zum Beispiel solche Phänomene wie Trump oder den neuen englischen Premier, halte ich persönlich für ein letztes Aufbäumen, für ein letztes Zucken eines alten Systems, mhm. was natürlich über Jahrhunderte dahin propagandiert hat. Und bevor Systeme kollabieren, gibt es immer noch mal so einen ganz, ganz großen Anstieg in so einer Kurve. Mhm. Und ich glaube, dass das sein Ende haben wird in den nächsten Jahren. Aber um ehrlich zu sein, glaube ich das nicht, weil Menschen das wollen oder möchten, sondern weil sie müssen. Mhm. Und wenn wir müssen, dann werden wir ganz, ganz kreativ. Und ich glaube, dass wenn wir in die Zukunft schauen können, wird meine Tochter Maya, die jetzt 3 ist, die wird mir lustige Fragen stellen. Die wird sagen, Papa, bist du wirklich mit einem eigenen Auto gefahren? Das ist ja süß. Weil schau mal hier, die ganzen Parkhäuser, die sind begrünt, da ist Gemüse drin. Mhm. Wart ihr wirklich in so einem Supermarkt und habt da in Plastik eingepacktes Gemüse gekauft? Das ist ja süß. Also ich glaube, das wird uns eher belächeln zukünftig, nicht mal böse, da bin ich ganz, ganz positiv.
Ja, du bist ja überhaupt, also sowieso sehr positiv und dann bist du also in diesem Bereich auch sehr positiv, ne?
Klar, weil ich an die Innovationskraft von Menschen glaube. Ich glaube, da ist schon ganz viel in der Schublade, wenn du dir das Transportsystem anguckst. Und ich möchte auch da was Positives sagen, weil wir sagen immer, wir werden erdrückt und Klimawandel, ich kann nicht mehr in die Sonne, alles furchtbar. Lass uns mal auf die Dinge gucken, die schon auch gut funktionieren. Es gab im Vergleich zu der Zeit, wo ich aufgewachsen bin, in einer Großstadt in Wuppertal, da gab es keinen Bioladen. Da gab es ein Reformhaus, da gingen damals in meinem Blick komische Leute hin. Heute ist alles en vogue geworden. Mhm. Bei uns in Limburg, an jeder Ecke ein Bioladen. Ja. Großartig. Immer mehr Menschen, wenn sie noch Fleisch essen, kaufen Biofleisch. Mhm. Lass uns doch positiv, ohne jetzt Lidl, Aldi zu verteufeln, lass uns doch positiv gucken, dass wenn du bei diesen Discountern durch die Reihen gehst, springen dir Dinge ins Auge, die waren bis vor ein paar Jahren nicht da. Mhm. Und das ist ein guter Ansatz. Ja. Ich war gerade in Hamburg letzte Woche. In Limburg, ich wohne ja hier im Tal der Ahnungslosen, da gibt's noch kein Moja, ein Transportsystem, wo 6 Menschen gleichzeitig von A nach B gefahren werden, anstatt 6 Taxis. Gibt es dort ein System, was dich abholt und irgendwo hinbricht, zu 6. Mhm. Und ich habe gedacht, na, wie viel haben sie denn davon? 10? Nein, 500 von den Dingern fahren durch Hamburg. Ja. Das heißt, 500 Autos, die an dem Tag, muss ja hochpotenzieren, mal 6 Autos, die weniger fahren, das sind großartige Tendenzen.
Und es sind noch Elektroautos, ne?
Und es sind auch noch Elektroautos. Und dann fahren diese Roller jetzt auf der Straße. Mhm. Jeder Roller, der nicht fährt, ist ein Auto, was nicht irgendwo rumsteht. Also, ist das perfekt? Nein, aber wir sind nicht perfekt. Mhm. Und das ist ein positiver Unterschied, den ich wahrnehme. Ja. Und lass uns doch da gemeinsam hingucken. Mhm.
Ja, ich denke auch, das ist wirklich die Zukunft, ne? Weil so das Alte ist, dass man, das alte Denken ist, wir gehen gegen etwas, ne?
Genau.
Wir teufeln etwas, wir kämpfen gegen etwas, ne?
Ja.
Das Neue ist ja dieses Miteinander.
Genau.
Das Alte ist so, man muss sich aufopfern oder man muss in Mangel gehen, damit nicht irgendwelche Dinge passieren. Aber ich denke auch, wir können Fülle und auch Fortschritt und Entwicklung können wir verbinden mit Nachhaltigkeit. Mit
Ja.
Also es ist nicht mehr dieses Entweder-Oder, sondern eben dieses Und. Also diese Dinge wirklich zusammenzubringen.
Ja, und auf jeder Party, wo du bist, wo ich bin, gibt es mittlerweile eine Auswahl an tollem vegetarischem oder auch veganen Essen. Mhm. Lass doch den Menschen die Auswahl. Also das beste Beispiel, was ich dazu finden kann, was mir jetzt gerade kommt, ist, früher war auch ganz viel in der Tendenz, Menschen die Veränderung zu bringen, total disruptiv. Das war, ich nehme mal jetzt ein Beispiel. Mir fällt gerade kein anderes ein. Du kommst auf eine Party, bist Veganer, auf dem Grill siehst du Fleisch, fängst an zu weinen und zu schreien, das Fleisch runterzutreten und legst einen veganen Tofu-Würfel da drauf. Damit bist du disruptiv und diejenigen, die dann dort Fleisch essen, werden vor deiner Nase 3-mal so viel essen, weil sie auf diese Art keinen Bock haben. Jetzt gibt's das andere Beispiel. Leute, die einen Samen in den Boden legen, das Ganze, ohne da groß drüber zu reden, als Vorbild leben, dadurch gesünder sind, besser aussehen, gesündere Haut haben, gefragt werden von anderen, wow, du stehst ja voll im Saft, und jemand sagt dir, probier doch mal. Das ist doch der viel schönere Weg, auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe früher Leute versucht, wie der Pater Leppich, der durch die Gemeinde gezogen ist, zu überzeugen, Freunde aus meinem alten Umfeld, die heute nach 20 Jahren kommen und sagen, boah, Tobi, kann ich mal die Bücher haben, mit denen du damals angefangen hast? Das ist ja unfassbar, was ihr für ein Leben führt. Aber damals wollte ich missionieren, das bringt nichts. Menschen, Spiral Dynamics, deine Community ist ja ganz weit, die kennen das wahrscheinlich. Wir sind auf verschiedenen Bewusstseinsstufen. Mhm. Und wenn du ja realisierst, du bist jetzt eine Stufe vielleicht erklommen, das kann man ja selber gar nicht, das kann immer nur andere bewerten, da muss ich doch nicht anderen mit einem Scheinwerfer ins Gesicht leuchten und sagen, guck mal, wie toll ich bin. Mhm. Sondern da laufe ich vorweg mit dem Licht und da können andere gerne mein Licht mit benutzen. Mhm. Das ist für mich der viel, viel schönere Weg.
Ja sehr. Ich habe ja ganz lange als veganer Seminarkoch, bin ich ja gereist, ne? Hm. Und habe da also unzählige, also auch tausende von Fleischessern, also von veganem Essen überzeugt. Und das war also auch ganz, ganz schön, ne? Also den Menschen einfach was Neues zu zeigen, also einfach zu sagen, guckt mal hier, ich habe hier was super Leckeres, probiert das mal und ist gleichzeitig noch super gesund, ne? Ja. Das heißt, ich habe denen also null denen irgendwie gesagt, das ist schlecht, was ihr macht, sondern ich habe einfach nur gesagt, guckt mal, was es noch gibt. Hm. Die Menschen waren total begeistert und alle wollten am Ende der Woche dann Rezepte haben und so. Ne? Und so kannst du ja viel leichter Menschen erreichen und berühren, als wenn du gegen sie arbeitest. Ne?
Ja, Und es kommt noch ein Punkt dazu. Menschen befinden sich in Phasen ihres Lebens. Es gibt Menschen, die vielleicht gerade mental durch die Hölle gehen, die sind in dem Moment auch gar nicht offen, irgendwas zu verändern. Weil im Endeffekt reden wir hier die ganze Zeit über die Veränderung von Dingen, die wir schon seit Jahren machen. Und wenn die Psychologen sind sich einig, das Schwierigste für Menschen ist Veränderung. Alleine sich den Socken auf der anderen Seite zuerst anzuziehen, sich Krankenhäuser davon zu überzeugen, dass sich nach jedem Patientenbesuch die Hände gewaschen werden müssen. Da sterben immer noch Hunderttausende im Jahr, weil die das nicht machen. Es ist so unglaublich schwierig. Und es gibt Menschen, die auch hier gerade zuhören, die gehen durch die mentale Hölle. Und in der Zeit jemandem jetzt auch noch zu sagen, du musst jetzt auch noch das tun und das tun und das tun, da haben die gar nicht das Bewusstsein dafür. Nur wenn du gerade durch die Hölle gehst, ist mein Tipp, schlag da kein Zelt auf, bau da kein Holiday Inn rein, stell dich nicht an die Bar, sondern erlebe das als einen Teil des Zyklus des Lebens. Ja. Jeder Fötus im Mutterleib, hoch und runter, ist unser Herzschlag. Und du weißt, dass es danach besser wird. Und wenn Menschen in dieser Aufschwungphase wieder sind, dann sind die auch offen dafür. Ja. Ne? Aber es hilft gar nichts, dann auch noch dahin zu schreien, werd jetzt auch noch Veganer. Also das funktioniert bei vielen nicht. Sondern dieser Zeitpunkt passen. Das erlebe ich auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und dann macht es plötzlich Zoom. Dann geht der Samen auf. Und dann, das ist so, als würden Menschen einmal, wenn die jetzt Fische wären, könnten die jetzt einmal kurz so eine andere Welt über Wasser sehen. Oder für uns als Taucher unter Wasser. Ja. Wo wir denken, wow, was eine Welt. Mhm.
Ja, das ist so sehr, sehr schön gesagt. Gibt es denn etwas, was du unseren Zuhörern und Zuschauern noch mitgeben möchtest, auch für ihren Weg, für ihre Reise, für ihre persönliche Reise?
Ich habe früher immer gesagt, du bist die Summe der Menschen, mit denen du dich umgibst. Achte ganz stark auf dein Umfeld. Das sage ich immer noch. Allerdings hat sich mein Motto in den letzten Monaten geändert. Und zwar glaube ich ganz stark daran, dass wenn wir hier einmal gehen, was für mich jetzt auch weniger beängstigend ist als vorher, nachdem ich begonnen habe, mich mit diesen Themen überhaupt auseinanderzusetzen, glaube ich, dass uns eine Frage gestellt wird. Und wie das ist, das muss jeder selber für sich definieren, ob da jemand mit einem weißen Bart sitzt oder ob der auf dem Stuhl sitzt oder vielleicht gibt es einfach nur wie beim Broadway so ein Plakat. Aber ich glaube, es kommt diese eine Frage und die lautet, und wie war es im Himmel? Und wenn ich daran glaube, dass das, was wir hier jetzt gerade haben, that's it, dieser Moment zwischen uns, dieser Moment mit deinem Kind, dieser Moment mit deinem Partner, das Essen, das Wasser, diese Flasche, wenn ich weiß, das ist alles, dann habe ich einen ganz anderen Fokus auf die Würde und auf die Dankbarkeit diesen Dingen gegenüber. Und das macht mich dann vielleicht langfristig zu einem Menschen, der auch einfacher zu ertragen ist für andere, weil es dann beginnt damit, dass du dieses Leben hier in aller Fülle auskostest für dich. Und das ist für mich ein schöner Gedanke.
Ja, es ist ein super schöner Gedanke, auch ein wunderschönes Schlusswort. Und du hast ja auch noch ein kleines Geschenk für unsere Zuschauer und Zuhörer, ne?
Genau.
Ich habe mir einen Link geschickt. Magst du das noch ganz kurz teilen?
Ja, also zum einen, wenn ihr gerne so ein bisschen Persönlichkeitspsychologie machen wollt, gibt es auf meiner Webseite zwei Tests. Das eine ist so ein kleiner Performance-Test, was für ein Persönlichkeitstyp bist du und wie kannst du einfacher kommunizieren mit anderen. Und dann möchten wir euch gerne noch einen Rabatt geben für unsere Masterclass of Personality, die übrigens ganz, ganz wichtig nicht für jeden etwas ist. Da kannst du vielleicht was zu sagen. Du warst ja sowas schon mal bei uns erlebt. Das ist körperlich und mental sehr, sehr anstrengend, weil ich mich dort positioniert habe, dass ich gerne der Anschubser sein möchte für dich in dieser, ich vergleiche es immer in der Physik, es gibt ja diese Perpetuum mobiles, die so tak, 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 tak machen und was wir dort machen, einen ganzen Tag, wir heben diese Kugel an und lassen die mal richtig dagegen donnern, sodass du monatelang tak, 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 tak machen kannst. Und wenn du Lust hast darauf, mal wirklich Dinge zu verarbeiten und wirklich im Kopf eine neue Zukunft für dich zu kreieren, dann ist die Masterclass of Personality und da geben wir gerne einen Rabatt, ich glaube von 25% Und das machen wir unten in die Shownotes rein.
Ja, genau, das packen wir unten rein. Und ja, ich kann mich gerade, ich habe das gerade noch so das Bild vor mir, als ich da in Braunschweig war und ich das erste Mal, das erste Mal auf der Bühne gesehen habe. Und es ist einfach, ich kann nur sagen, es ist wirklich High Energy. Also das, wenn ich es in zwei Worten beschreiben würde, ist wirklich High Energy.
Genau, Achtung, ist auch nicht für jeden was. Einigen zu viel Energie, ne?
Das stimmt. Ja, vielen, vielen Dank. Also ich hätte immer noch viele Fragen, aber das machen wir vielleicht mal wann anders.
Ja, also, gerne.
Schön, dass du auch so ehrlich und authentisch von dir geteilt hast. Und ich bin sicher, dass du unsere Zuschauer und Zuhörer wirklich inspirieren konntest, also auf mehreren Ebenen mit vielen Dingen, die du gerade erzählt hast. Und vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Energie und dein Dasein.
Danke für unseren Austausch. Und diejenigen, die wissen wollen, wie ich so ein bisschen ticke, ich bei Instagram, da ist, glaube ich, so der realste Tobi, so komplett ohne Marketing drumherum, weil ich mich da auch zeige, einfach wie ich bin. Mhm. Und da nehme ich euch so ein bisschen mit in meinen Alltag und zwar auch in meinen Hustle. Ne? Also nicht nur in die Struggle, wollte ich sagen. Also nicht nur in das, was gut läuft, sondern auch oft, wo ich denke so, boah, ne, dass ihr auch seht, das ist alles nicht so immer nur eitel Sonnenschein. Ne?
Ja, schön. Sehr, sehr spannend. Okay, du. Also vielen, vielen Dank. Und euch danke ich fürs Zuschauen und Zuhören. Und wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, freue ich mich über eure Likes und dass ihr unsere Kanäle abonniert. Und bis zum nächsten Mal. Ganz liebe Grüße aus Limburg, ne?
Limburg
und Lübeck. Danke.